Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast mit dem ganzen Liter Filterkaffee.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und wieder ein Intro, das ich nicht kenne. Mal total gespannt der Auflösung habe.
Herrlich, du wirst schmunzeln, wenn wir an der Passage ankommen. Wir sind heute bei Rund um Sachsen Teil 2. Letzte Woche haben wir besprochen die Vorbereitung, die Ausrüstung, die Verpflegungsstrategie, die Excel-Tabelle und wie das Rennen so bis Checkpoint 1 von 4 Checkpoints quasi so gelaufen ist. Und da knüpfen wir heute an.
Ja, und wir haben aber vorher, glaube ich, noch ein
Feedback der Woche.
Smoother Übergang, also wirklich. Da ist fast nichts zum Schneiden jetzt.
Du weißt das eh, vielleicht die Leute, die uns zuhören, wissen es nicht. Da in dieser Software sind die Einspieler nicht alphabetisch geordnet. Das heißt, du musst jedes Mal panisch auf und ab scrollen, um den richtigen abzuspülen. Deswegen vergeht da manchmal eine Sekunde. Aber die Sekunde warten hat sich definitiv gelohnt. Ich habe nämlich ein Feedback, das könnte nicht besser passen. Und zwar hat uns geschrieben der Markus mit C. Lieber Straps, lieber Flo, erstmal Gratulation zur unfassbaren Leistung bei Rund um Sachsen. Am vergangenen Wochenende habe ich mein erstes Ultrarennen absolviert und es hätte kaum besser laufen können. Ich bin die kleine Runde, also die 500 Kilometer rund um Sachsen gefahren und ziemlich exakt in meiner Zielzeit knapp unter 22 Stunden gefinisht. Seit dem Entschluss, mit Langstreckenradeln zu beginnen, höre ich euren Podcast und habe schlicht versucht, das umzusetzen, was ihr beide und eure Gäste an Tipps und Erfahrungen an uns Hörer weitergibt. Von Training über Setup und Ernährung bis hin zur mentalen Vorbereitung fühlt sich das Ganze wie ein riesiger Werkzeugkasten an, aus dem man sich bedienen kann, um ein solches Unterfangen vorbereitet und möglichst planmäßig durchzuführen. Der Moderator vor dem Start hat viele Teilnehmer gefragt, wie hoch der Grad an Verrücktheit sein müsse, um an den Start zu gehen. Diese Auffassung teile ich nicht. Verrückt ist es, wenn man sich, wie ihr sagen würdet, vor 3 Tagen ein Radl kauft und sie ans Gatterl stellt. Wenn man die Sache aber plant, systematisch angeht und die vielen Insights und Tipps einigermaßen beherzigt, wird daraus garantiert eine großartige Erfahrung, die einen weit über den Sport hinaus weiterbringt. Vielen Dank an euch beide und bitte macht weiter so.
Vielen Dank, Markus. Sehr, sehr schönes Feedback. Das freut uns natürlich immer, immer sehr.
Ja, und vor allem, wenn wir uns, ich meine, wir haben uns vor Ort jetzt nicht getroffen, beziehungsweise vielleicht nicht so kennengelernt, dass ich jetzt mich nur an Markus erinnern kann, aber einfach von ihm dann zu lesen, dass er genau in Sachsen quasi seine erste erfolgreiche Ultracycling-Erfahrung gemacht hat, ist schon, da ist sehr viel Freude dabei.
Ja. Weiter so.
Vielleicht ja, genau, sieht man Markus, sich noch auch einmal, du, ja. Weiter so.
Vielleicht sieht man sie noch einmal, ja.
Ja, wir haben geendet mit der Einfahrt quasi von Leipzig Richtung Süden. Da wird es dann immer hügeliger, immer mehr Höhenmeter. Und ich kann mich noch genau erinnern, es ist jemand am Streckenrand gestanden und hat quasi gesagt so, hopp, hopp, Straps, gehen wir und jetzt beginnen die Höhenmeter. Und es war wirklich genauso. Also es ist dann sehr, sehr viel bergauf und bergab gegangen. Und was ich mir auch noch erinnern kann, mir hat jemand zugerufen, wenn mir irgendwann fad und langweilig werden sollte im Vogtland, ich soll einmal darauf achten, wie viele Ortschaften und wie viele Ortsnamen mit Grün enden. Und das ist echt interessant. Ich habe das zum Glück verstanden. Man versteht ja nicht immer alles, wenn man so zügig vorbeifährt. Aber ich habe mir dann echt gedacht, aha, interessant, muss ich mal drauf achten. Und ich habe dann jetzt sogar im Nachhinein ein bisschen nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass Ortsnamen mit der Endung Grün ein typisches Markenzeichen der Region Vogtland sind. Das hat die historische Ableitung von Grune, das ist eine gerodete Fläche im Wald, wo dann quasi halt Dörfer entstanden sind. Und es gibt insgesamt über 70 Ortschaften, die mit Grün enden. Zum Beispiel Wernesgrün, Tierpersgrün, Kottengrün, Hartmannsgrün, Gospersgrün, Vogelsgrün, Rentengrün, Mariengrün. Also die Liste ist lang.
Und ich, wie gesagt, war schon ein paar Mal in der Gegend und auch mit der Sabine, und da sind wir dann mal auf halbem Weg nach Chemnitz von der Autobahn abgefahren, weil wir auf Komoot eine super Gravelstrecke entdeckt haben, und dann sind wir in Bischofsgrün, aber das war in Bayern dann, und tatsächlich in Bischofsgrün eine Runde um den Ochsenkopf mit den Gravelbikes gefahren. Also.
Genial, ja. Also das ist halt schon eins der Dinge, oder? Wenn man sich wieder mal auf so eine Veranstaltung einlässt, man lernt einfach ein bisschen was dazu. Man lernt die Mentalität der Menschen kennen, man lernt die Region kennen. Es ist schon auch Horizont erweiternd immer wieder. Es geht nicht nur ausschließlich um Leistung.
Sehr schön gesagt.
Obwohl, ich habe mich jetzt natürlich schon sehr um meine Leistung bemüht, muss ich ehrlich sagen. Aber das, trotzdem, es ist ein Nebeneffekt.
Aber ich finde es ja gerade als Österreicher, das war ja bisher, also erst seit kurzem, ich war jetzt einmal Urlaub in Hamburg, so ein schwarzer Fleck eigentlich auf meiner Reisekarte. Wir werden nie auf die Idee kommen, in Deutschland Urlaub zu machen oder auf Besuch zu fahren. Aber ich finde es einfach total spannend, Urlaub zu fahren. Und man ist klar ersichtlich und erkennbar im Ausland. Und es ist ein bisschen ein anderes Flair einfach als zu Hause. Aber man versteht fast alles. Das ist irgendwie so total witzig. Wenn man in Deutschland Urlaub unter Anführungszeichen macht, aber dann trotzdem die Menschen die meiste Zeit auch versteht, was sie reden. Also. Und man sich auch viel ganz anders verständigen kann, als wenn zwei versuchen, mehr schlecht als recht Englisch zu reden. Also das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja. Ich meine, der sächsische Dialekt, der kann schon ordentlich, die können schon ordentlich Gas geben, dass du kaum was verstehst. Aber das kennen, ich meine, hier in der Steiermark, wenn zwei Südsteirer miteinander reden, verstehe ich gar nichts. Das ist brutal. Also es ist dann immer nett, wenn man merkt, wenn man dann quasi selber dort ist als Besucher, bemühen sich die Leute, dass man sie versteht, genauso wie ich mich bemühe oder wir im Podcast. Wir reden natürlich schon in unserem Dialekt, aber nicht Vollgas, weil sonst wird in Sachsen uns niemand zuhören können.
Ja, wir haben keine Aufschlüsselung nach Bundesländern, sondern nur nach Ländern, und wir haben schon eine große Anzahl an Hörer, Hörerinnen in Deutschland, wissen aber jetzt nicht, wie viele davon aus Sachsen kommen.
Ja, aber jetzt apropos zu den Sprüchen, da können wir vielleicht nochmal näher drauf eingehen, weil das letzte Mal habe ich gesagt, dass mir noch nicht ganz geglaubt wurde, dass die Sprüche wirklich von mir kommen. Und ich habe zwar nicht auf Instagram geschaut während dem Rennen, die Sabine hat mir das nur geschickt, wie wir da noch mal kurz geredet haben, wie es jetzt so läuft. Und sie hat da sehr geschmunzelt drüber, und dann habe ich versucht, das nächste Video zu machen. Ich habe nur 3 Videos im ganzen Rennen aufgenommen, weil es am Zeitvorrat echt schwer ist. Du brauchst wirklich beide Lenker, beide Hände am Lenker. Du musst aufpassen, kannst auf keinen Fall freihändig fahren. Und da habe ich das nur in sehr wenigen Situationen gemacht, aber Sonnenuntergang im Vogtland habe ich ein Video aufgenommen.
So, jetzt habe ich noch 50 Kilometer bis zum Checkpoint 2 am Fichtelberg, und mir wurde vom Straßenrand schon zugerufen, dass jetzt die Höhenmeter kommen. Und ich merke das. Ausschließlich bergauf, bergab. Jetzt wird es richtig anstrengend. Aber ich fühle mich gut. Das Wetter ist top, die Landschaft ist traumhaft. Die Route wunderschön. Und jetzt werde ich dann kurz stoppen, die Warnwesten anziehen, das Licht aktivieren und alles klar machen für die Nachtfahrt. Und übrigens, ich habe gehört, es wird angezweifelt, dass mir die blöden Sprüche selber einfallen. Ich möchte nur sagen, wenn man so lange Radl fährt, das ist irrsinnig befreiend im Kopf. Und da kommt man auf viele blöde Ideen. Wirklich. Manchmal muss ich selber lachen, wie viel Blödsinn mir einfällt.
Was sagst du dazu, wenn der Kopf plötzlich aufhört zu denken und zu grübeln und du bist einfach irgendwie total befreit im Kopf und dann fallen da teilweise tiefsinnige Sachen ein, teilweise schöne Sachen, teilweise sinnlose, lustige Sachen.
Ja, und es passt super, weil ich habe erst heute einen Artikel gelesen über eine psychologische Studie, dass man beim Gehen besser nachdenken kann und bessere Ideen hat als beim Sitzen. Und ich möchte jetzt damit nicht in ein Feld vorwagen, wo ich sehr, sehr wenig Ahnung habe, aber das Problem bei so psychologischen Studien ist ja, dass sich die gemessenen Effekte ganz, ganz selten reproduzieren lassen. Und bei dieser Studie ist es dann so, dass da die Autorin, die Forscherin wirklich absurdeste Maßnahmen getroffen haben, um wirklich alle anderen Effekte auszuschließen und wirklich hundertprozentig sagen kann, es liegt am Gehen im Vergleich zum Sitzen. Und das ist mir jetzt eingefallen, das muss dann natürlich fürs Radfahren umso mehr gelten. Also ich merke das auch, dass man da immer ein bisschen befreiter ist und so, selbst wenn man sehr, sehr nachdenklich ist und viel grübelt, aber wenn man mal ein bisschen unterwegs ist, so ein, zwei Stunden, dann werden die Gedanken frei, wie man so schön sagt.
Ja, ganz genau. Und ich habe mir zuerst kurz überlegt, soll ich vielleicht genervt reagieren und quasi so mit Ironie sagen, hey, ja natürlich, ich habe ein Management-Team, eine Agentur, eine Redaktion, die mir meine Witze schreibt. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist zu böse. Warum muss ich da jetzt genervt drauf reagieren? Es ist in Wirklichkeit einfach so, dass ich genau ein einziges Mal, und das habe ich wirklich über lange Zeit, habe ich es echt probiert, einen lustigen Spruch anzubringen und es hat nicht funktioniert. Du kennst sicher Muttertag, oder? Den Kultfilm.
Hammerbesuch.
Ja, genau. Also wahrscheinlich ist er in Deutschland nicht bekannt, aber Muttertag ist einer der geilsten Filme, die sie in Österreich jemals gemacht haben. Und da ist am Schluss die Szene, wo der Großvati im All-Inclusive-Club sitzt und sie beschwert, dass es Bier warm ist, oder? Da sagt der junger Mann, das Bier ist warm, du hättest mich gleich im Heim lassen können. Und ich wollte genau den Spruch mit Ensure nachspielen. Das habe ich mit dem Kogi beim Race Across America jahrelang mir vorgenommen. Wir spülen das nach. Ich beschwere mich, dass das Ensure warm ist, dass wir mich gleich im Heim lassen hätten können. Und es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben es nicht zusammengebracht und wir haben entweder darauf vergessen, das geht nicht, wenn du sowas vornimmst, das funktioniert nicht. Das muss spontan passieren.
Fati, du warst nie im Heim.
Aber in Gefangenschaft. Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler, auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne, aber weil das dann, es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt. Und da gibt's dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung. Und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10. Das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt's 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet Join zu testen.
Werbung Ende.
Ja, also man kann natürlich schon, so ehrlich muss man sein, wenn was Lustiges passiert, dann kann man schon drauf aufbauen und das ein bisschen forcieren. Aber man kann es nicht erzwingen. Also es passiert wirklich situationsbedingt.
Ganz genau. Und was dann leider auch situationsbedingt passiert ist, und da habe ich sogar das auf Instagram nachher gesehen, ich bin dann Anstieg aufgefahren, das war kurz nach dieser Szene, total pittoresk. Eine Allee, der Sonnenuntergang, der Himmel orange, eine super schöne Aussicht. Und auf einmal merke ich, 100 Meter weiter vorne steht jemand und filmt mich oder fotografiert mich gerade, ein Dotwatcher, ein Zuschauer, ein Fan. Und in dem Moment merke ich, die Flasche hinterm Sattel ist zu Boden gefallen. Und ich dachte, okay, Flaschen verloren. Passt. Dann habe ich halt gemerkt, es ist der Flaschenhalter aufgegangen. Besser gesagt, die Schrauben sind aufgegangen. Und das war der Grund, warum die Flaschen weg war. Das heißt, ich habe müssen stehen bleiben. Eine Schraube ist noch drinnen gewesen im Gewinde. Eine Schraube war weg. Die Flaschen ist davon gerollt. Das heißt, ich müssen stehen bleiben, Flaschen zurückgehen, die Flaschen einsammeln. Und dann habe ich, wie gesagt, zum Glück, oder weil ich genau daran gedacht habe, eine Schrauben mitgehabt, um den Flaschen heute halt wieder anzuschrauben. Aber halt keine Beilagscheibe. Das heißt, es hat jetzt nicht hundertprozentig gut gehalten und ich habe mir gedacht, das wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis sie das wieder löst. Und ich bin dann aber, wahrscheinlich waren es 2 Minuten, mit dem angeschraubten Flaschenhalter weitergefahren und mir ist dann erst die Idee gekommen, eine Stunde später, ich habe ja noch Kabelbinder dabei, in meinem Notfalls-Mini-Werkzeugset. Und ich werde beim nächsten Checkpoint mit Kabelbinder zusätzlich das nochmal fixieren, weil die Flaschen war schon leer, die hat nicht mehr viel Gewicht gehabt und ich habe auch die leere Flasche wird, wo ich bis zum nächsten Checkpoint das noch durchhalten. Und dann bin ich quasi im zweiten Anlauf nochmal den Hügel raufgefahren und davon gibt es auch das Video, wo ich quasi zuerst umgedreht bin, herumgeschraubt habe und dann ein zweites Mal gefahren bin.
Du hast, also das war jetzt nicht einfach so ein Leftover, einfach weil die Schrauben in deiner Top-Tube-Bag drin war oder weil es am Zeitfahrer sowieso, wenn du King of the Lake fährst, keinen Flaschenhalter drauf hast und beim Abschrauben und dann hast du die Schrauben der Wahl ins Top-Tube-Bag ein und dann war sie zufällig drin, sondern du hast gewusst, dass das ein Schwachpunkt von deinem Setup ist und hast diese eine Schraube einpackt.
Ja, genau. Auf das bin ich fast ein bisschen stolz. Hintergrund war aber, du hast ja 3 Schraubpunkte am Rahmen unten. weil du kannst die Flasche weiter oben, weiter unten montieren. Und ich habe mein Aero-Flaschenhalter mit 2 Schrauben befestigt und dann war noch das 3. Gewinde. Und ich habe gedacht, okay, da biege ich jetzt ein Isolierband drüber, dass halt kein Dreck reinkommt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache eine Schrauben und die könnte ich ja vielleicht unterwegs brauchen. Also eigentlich war die Idee in erster Linie, das Loch im Rahmen zuzuschrauben. Aber in dem Moment, wo ich die Schrauben eingedreht habe, 5 Tage vor dem Start, habe ich schon gedacht, vielleicht werde ich die brauchen, weil gerade diese Aero-Flaschen heute, die sind nicht so stabil, die lösen sich gerne mal. Oder das hinterm Sattel, da ist ja doch eine Hebelwirkung drauf und die Vibrationen durch die flexende Sattelstützen können ein bisschen stärker werden, wenn's weiter vom Schwerpunkt weg sind. Das ist immer eine Schwachstelle. Und
so habe ich gesagt, ja, dazu muss man sagen, du bist mit 2 750 Milliliter Flaschen gefahren und das sind halt keine 500 Milliliter Flaschen, die kleinen, sondern das ist dann auch noch mehr Gewicht, für das nicht unbedingt ausgelegt ist.
Ja, ich hätte mir schon gewünscht, zweimal 1 Liter mit dabei zu haben, aber ich habe gewusst, 1 Liter, das halten die Flaschen heute halt nicht aus. Die sind für das nicht gebaut. Es ist nämlich was anderes, wenn die am Rahmen oder im Rahmen sind, weil dann ist ganz eine andere Hebelwirkung drauf und der Rahmen quasi nimmt auch nochmal die Vibrationen weg oder die Flaschen liegen irgendwie am Rahmen drauf. Aber wenn sie hinten so 45 Grad frei in der Luft stehen unterm Sattel, ist einfach, sind wir schon sehr viele Flaschen heute kaputt geworden die letzten Jahre. Das ist wirklich eine blöde Stelle zu montieren.
Aber ja, zum Glück hast nicht, weil billiger und leichter wäre es jedenfalls gewesen, ein Streifenisolierbandel drüber zu kleben.
Ja, ja. Nein, ich habe gedacht, ein Schrauben in Reserve zu haben, ist immer gut.
sehr gut. Also, wir sind jetzt schon am Checkpoint vorbei. Du hast die Warnweste nicht am Checkpoint angezogen, sondern bist dafür extra nochmal stehen geblieben. Warum nicht effizient sein?
Nein, ich habe gedacht, ich muss sicher mal pinkeln gehen, ich muss sicher mal, was sind die Warnweste, ist halt schon erstens von der Wärme her, es war wirklich angenehm warm, wenn ich mir jetzt die Warnweste ansieht, wird man wahrscheinlich zu warm, es bremst halt schon auch ein bisschen und ja, also was du kannst während der Fahrt die Warnweste herausnehmen, du kannst sie schon quasi vorbereiten und du klickst aus bei einer roten Ampel und ziehst dir die über. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass das jetzt extra Zeitverlust ist. Deswegen war das der Plan.
Und dann in die Nacht rein. Wie du gesagt hast, mit Batterielicht hast du, also du hast das ja sicher schon getestet, bei einem Test, bist mir sogar mal entgegengekommen, da wolltest du auf den Großglockner fahren. Also das heißt, du hast schon mal getestet, wie lang kannst du mit dem einen Akku und dieser Lampe auf höchster Stufe, wie lang kannst du da fahren?
Ja, das war leider eine falsche Schätzung von mir. Das war einer meiner, ich sage mal, Fehler oder das habe ich zu wenig vorbereitet. Ich habe schlechtes Batteriemanagement betrieben. Die Supernova hat einen super starken großen externen Akku und wenn der voll aufgeladen ist, ist der heute der gut eine Nacht durch. Und er war natürlich bei mir voll aufgeladen, aber ich habe jetzt nicht getestet, mit welchen Stufen, also Aufblendlicht, Abblendlicht und du kannst da in der Handy-App kannst du noch ein bisschen feiner justieren, da gibt es noch insgesamt 5 Stufen, einen super sparsamen Modus quasi und der absolut maximalen Modus. Und da steht ja genau dabei, wie viele Stunden und Minuten der Akku noch reicht in diesem Modus. Das heißt, du weißt, du hast noch 50 Minuten maximales Licht und 15 Stunden im schwächsten Modus. Aber ich habe das ein bisschen unterschätzt und ich habe zu oft aufgeblendet und ich habe dann gemerkt, hoppala, wenn ich so weitermache, komme ich die Nacht nicht durch. Und das ist mir halt relativ zu einem Moment bewusst geworden, wo ich schon eigentlich am Fichtelberg dann oben gewesen bin oder wo die halbe Nacht endlich schon fast vorbei war. Das heißt, ich habe dann müssen anfangen zum Strom sparen. Es war nicht so ganz ideal. Da hätte ich müssen einfach besser das managen und es kann da auch passieren, was du hast eine Abfahrt du schaltest den Aufblendmodus ein, weil du halt mit 60 unterwegs bist und dann vergisst du sofort wieder quasi zurückzuschalten und fährst du da vielleicht 10 Minuten umsonst mit dem starken Licht und das sollte nicht passieren.
Das heißt, du hast auch den zweiten, oder hast am Fichtelberg nicht einen Ersatzakku noch gehabt?
Nein, ich habe nämlich nur den einen Akku. Ich meine, man könnte einfach den Akku tauschen, aber ich habe den mit Kabelbindern eigentlich fix installiert. Den habe ich jetzt nicht mit dem Klettverschlussband am Rahmen gehabt, sondern oben quasi zwischen den Auflegepads. Und ich war mir sicher, dass das funktionieren wird, aber ich habe oben am Fichtelberg ein zweites Licht gehabt. Also ich habe meine Airstream, das ist die kleinere Supernova-Lampe, gehabt, die auch beim Transcontinental immer als Backup mit habe. Und die habe ich mir oben hinterlegt gehabt. Das heißt, die habe ich dann oben eingepackt. Falls wirklich das große Licht komplett ausgeht, hätte ich einfach das andere Licht nehmen müssen. Nur das hat eine andere Befestigung mit Gummiband am Lenker direkt. Das kannst du beim Zeitfahrradl nicht so gut befestigen, weil halt alles die aerodynamischen Formen hat. Und deswegen habe ich dann doch versucht, mit der großen Lampe durchzukommen. Aber du kennst jetzt dann die Anstiege Richtung Fichtelberg, oder?
Ab Fichtelberg. Genau, ich komme da von der anderen Seite. Ja.
Dann kann ich dir erzählen, wie es bis zum Fichtelberg ist.
Ja.
Das ist nämlich schwierig. Das ist echt, echt steil und am Streckenprofil, man sieht, es geht permanent auf und ab, aber es ist dann doch recht klar, der Fichtelberg ist der höchste Berg im Rennen. Aber in der Praxis sind die beiden Anstiege vor dem Fichtelberg einfach richtig anstrengend. Das sind kerzengerade. Du siehst nach oben. Wenn der Auto entgegenkommt, siehst du gefühlt 3 Kilometer bergauf gerade das Licht entgegenkommen und du weißt, du hast jetzt einen richtig steilen Anstieg, ewig lang gerade. Das war mühsam. Der Fichtelberg selbst war dann erstaunlich, das war ein Rollerberg, würden wir sagen. Also weniger steile Prozente. Ein paar flache Passagen zwischendrin und da kann man richtig mit Zug aufgefahren. Das war gut. Und ich muss auch nochmal zurückdenken an den Start. Da habe ich gelauscht, wie der Lukas Kaufmann so das belächelt hat, dass man quasi den Fichtelberg als Berg bezeichnet. Er hat ja nur 1100 Meter Höhe und sind 700 Meter Höhenunterschied von unten bis oben. Und quasi so ein bisschen schadenfroh, ja, das ist ja kein richtiger Berg, wie in Österreich haben die Alpen und das sind echte Berge. Und ich habe mir nur gedacht, naja, wenn der Berg dann schon so einfach ist, musst du umso schneller aufgefahren, dann wird es auch anstrengend und dann muss man das jetzt so machen. Und das ist mir dann wieder eingefallen, weil ich habe dann die Zwischenstände erfahren und habe eben bemerkt, dass der Sebastian und der Lukas mir schon näher kommen. Also ich habe schon von meinem großen Vorsprung ein bisschen was verloren, was irgendwie klar ist. Und das hat mich auch nicht beunruhigt, aber später hat sich das Blatt dann nochmal gewendet, weil ich habe eigentlich wieder Zeit gut gemacht und habe sogar einen Lukas überholt, virtuell auf der Strecke und haben uns nie gesehen und auch von Sebastian wieder Zeit gut gemacht. Das heißt, ich bin da mit meinem Zeitfahrradl mit der Scheibe drinnen in den Bergen, in den steilen Hügeln, sagen wir vielleicht, im Erzgebirge wirklich, habe ich Zeit gut gemacht in der Nacht mit meinem Abblendlicht, weil ich ein bisschen ja, schlecht gemanagt habe mit meiner Energie. Das hat mich im Nachhinein schon sehr, sehr gefreut.
Mhm. Also Fichtelberg oben war zweiter Checkpoint, haben wir schon gesagt, gell? Und du warst immer noch nicht am Tracker, dass du den Zwischenstand einfach schicken lassen, weil...
Ja, ich hab's oben dann quasi ja kurz gefragt, weil beim Checkpoint ist es jetzt nicht so wie beim Transcontinental, dass du am Checkpoint niemanden fragen darfst oder so. Checkpoints sind immer Helfer und Freiwillige, die das Rennen halt mittragen und da wird da quasi was zum Essen angeboten und ich hab dann oben, es war das Betreuerteam vom Lukas Kaufmann oben, die haben ja 2 Betreuerteams gehabt zum Wechseln. Die waren dann auch dort und haben dann auch kurz mit der Taschenlampe mir geholfen, als ich da meine Flaschenhalter mit Kabelbinder dann nochmal fixiert habe, dass ich da ordentlich was sehe. Also das ist jetzt vom Regelwerk her so, dass du natürlich so unsupported bist, du kümmerst dich um deine eigenen Sachen, bist für dich alleine verantwortlich, aber ein paar Informationen von außen darf man schon kriegen. Und dann habe ich oben mich erst umgezogen. Ich bin bis dorthin nur mit Trikot gefahren, ohne Unterhemd. Es war so angenehm. Oben dann war die Jacke, Windjacke bzw. Regenjacke und Beinlinge in meinem Checkpoint-Beutel. Und dann habe ich mal überlegt, es hat immer noch ca. 10 Grad gehabt. Und für mich gibt's nichts Schlimmeres, als zu viel anzuziehen, wenn man zu warm ist. Ich hasse es. Ich wäre müde, ich wäre mürbe im Kopf. Es ist einfach schlimm. Mir ist viel lieber ein bisschen zu kalt. Und dann habe ich einfach nur das Unterleibel angezogen, die Ärmlinge, und bin mit Trikot und kurzer Hose weitergefahren, habe die Jacke und die Beinlinge oben am Fichtelberg liegen lassen in meinem Checkpoint-Beutel, habe mir quasi die Verpflegung genommen, das Reservelicht und bin weitergefahren, ja genau.
Wie spät war es da? Also nur
circa halb zwölf, kurz vor Mitternacht.
Also schon noch, also ich hätte es wahrscheinlich nicht riskiert, weil so kurz vor Sonnenaufgang finde ich es immer am allerkältesten und da finde ich es immer am schlimmsten. Und ich hätte wahrscheinlich die Jacke, zumindest noch Beinlinge, brauche ich sowieso nie. Also ich bin sehr, sehr lang mit nackten Beinen unterwegs, aber die Jacke hätte ich wahrscheinlich noch einpackt.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclad eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclad Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclad natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclad.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ja, es hätte auch ein Blödsinn sein können, die Entscheidung. Vielleicht war es auch nicht ganz gut überlegt, aber ich habe mir gedacht, wir fahren jetzt nach unten. Wir kommen dann nicht mehr über, ich denke, circa 400-500 Höhenmeter nach oben. Also wir sind immer im Flachland. Und da habe ich einfach die Wetterprognose im Kopf gehabt, dass es laut der Prognose nicht unter 10 Grad kriegen sollte. Und nachdem das Wetter so stabil war, habe ich einfach der Wetterprognose vertraut. Ja, ich habe schon ein, zwei Mal Momente gehabt, da habe ich so ein bisschen Schüttelfrost gekriegt, aber das war nur ein paar Minuten. Es waren dann so viele Anstiege und Gegenanstiege und permanent auf und ab. Und sobald du halt wieder einen Anstieg hast, ist er wieder warm gewesen.
Du bist dann, also Fichtelberg höchster Punkt, aber es geht ja dann weiter durchs Erzgebirge der Grenze entlang. Wann ist es wieder so richtig, dass sagen, jetzt bin ich ins Fahren gekommen oder ist es halt dann weiter so unrhythmisch dahingegangen, dass man nie richtig in die Auflieger rein hat können? Und
ja, es war sehr viel unrhythmisch und ich muss ja sagen, ich war in der Nacht und schon sehr, sehr müde. Das ist dann halt genau der Unterschied, wo wieder mit Betreuerteam du einen großen Vorteil hast. Du hast wen zum Reden, du kannst ein bisschen Witze erzählen, du kannst einfach Musik spielen lassen und du wirst mit definitiv weniger Müdigkeitsproblemen die Nacht durchhalten. Und ich habe da allein mit mir ein bisschen, ich glaube, eine halbe Stunde Musik gehört, gar nicht mehr, weil es ist immer gut, wenn man auch die Umgebung wahrnimmt. Gerade Wildwechsel könnte auch ein Thema sein. Und da ist auch immer gut, wenn man mit allen Sinnen quasi die Umgebung wahrnimmt. Deswegen habe ich schon ein bisschen mit der Müdigkeit gekämpft und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß nur, es ist viel bergauf gegangen, sehr viel bergab. Die Straßen waren gut. Der Konrad Pfützner war an der Strecke, hat mich ein paar hundert Meter im Laufschritt begleitet und gejubelt und mich angefeuert. Das war einer der Höhepunkte für mich im ganzen Rennen. Und es ist extrem früh hell geworden. Es ist um 3 Uhr war der Himmel schon orange und um 3:30 war der Himmel schon rot und um 4 ist circa schon, sind die ersten Sonnenstrahlen aufgetaucht am Horizont. Es war wahnsinnig früh. Es war dann eine super schöne Morgenstimmung, echt wie im Bilderbuch.
Ja, das ist eben der Vorteil von den nicht ganz so hohen Bergen. Und natürlich, dass es weiter im Norden ist, dass schon sehr, sehr früh hell wird. Dann war es dann auch, also ich habe dann immer die Erfahrung gemacht, dass es dann mit der Müdigkeit deutlich leichter wird, sobald es hell wird. Und also ich finde auch, ich habe das schon auch gemerkt, wenn man schlecht beleuchtet ist, wird man viel eher oder schneller müde, als wenn man richtig helles Licht hat. Also das ist so meine Erfahrung auch, so von ganz früher, also wir sind ja schon Veteranen, also mit wie schlechten Lichtern wir teilweise 24-Stunden-Rennen gefahren sind, darf man ja kaum erzählen.
Das darf man gar nicht Licht nennen, was damals so im Umlauf war.
Ja, also selbst die teuren Lichter von damals wo der Akku dann 30 Minuten haltet und selbst das war nicht hell. Also das merkt man schon, also so richtig gutes, helles Licht. Vor allem auch, wenn es weiß ist. Früher waren die Lichter ja noch so orange, gelb. also vielleicht ist es auch nur, weil ich jetzt älter bin und die Müdigkeit anders spüre. Aber mir kommt schon vor, dass das einen Riesenunterschied macht.
Ich weiß dir, und wenn du hinter dir ein Auto hast, gell, mit richtig Autoscheinwerfer, Aufblendlicht und Nebelscheinwerfer und vielleicht nur Zusatzscheinwerfer oder so, das ist halt einfach, das ist ein unglaublicher Unterschied. Also da bist du so viel mehr konzentriert und klar im Kopf und hast weniger Müdigkeitsphasen, wie wenn du halt nur das Radlicht hast und in meinem Fall schlecht gemanagt, dann auch im Abblendlichtmodus gefahren. Und ich bin dann ja teilweise die Abfahrten langsamer gefahren, aus Sicherheitsgründen, weil ich halt das Aufblendlicht sparen habe müssen. Und bin mir sicher, dass ich da einiges an Zeit verloren habe. Und das war natürlich mit der Müdigkeit schon auch ein Kampf. Und auch wie die Sonne dann schon heraus war. Ich finde das 5, 6 in der Früh, 7 ist oft eine schwierige Phase. Da hat man eigentlich die Nacht überstanden. Aber es kommt dann nochmal so eine zweite Welle an Müdigkeit, oft in Verbindung mit Temperaturen, es wird ein bisschen wärmer, du hast aber noch die Ärmlinge oben, es ist da dann plötzlich zu warm, du realisierst das aber nicht und dann fängst du zum Schwitzen an und ich finde, um 7 in der Früh schwitzen ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja, ist so. Stimmt einfach, ja.
Genau, aber irgendwie habe ich mich da durchgekämpft und hab dann einfach gewusst, okay, es wird irgendwann der Checkpoint kommen, das ist der längste Abschnitt, das sind 230 Kilometer bis zum Checkpoint 3, das ist ja der schwierigste und ja, ich habe dann einfach mich irgendwie durchgekämpft und habe mir dann gedacht, ich wäre mir jetzt irgendwo, wenn möglich, es ist mir immer gesagt worden, es gibt im Erzgebirge wenig Möglichkeiten zum Verpflegen, also einkaufen, Tankstellen, Brunnen, ganz, ganz schwierig. Und es war wirklich nichts. Aber ich meine, es hätte in der Nacht sowieso alles zugehabt. Und ich habe mir dann gedacht, naja, um 6 oder 7 in der Früh wird doch wohl irgendwo etwas aufsperren, wenn man durch eine Ortschaft durchkommt. Und dann habe ich wirklich eine Tankstelle gefunden und habe gewusst, ich habe genug zum Essen. Ich habe immer meine Kohlenhydrate, meine Riegel, meine Gels, meine Ensure, das soll alles perfekt passt, aber halt erstens Flüssigkeit und ich brauche irgendwas Starkes. Und dann habe ich gedacht, passt, Tankstelle, jetzt gibt's einen gescheiten Kaffee. Und Flo, jetzt kommt das letzte Video, das du wahrscheinlich auch nicht kennst, oder weil du gar keins kennst.
Genau. Ja. Und ich habe schon gedacht, wie du das so schön aufbaust und also zum Kaffee hinleitest, dass jetzt die Aufklärung vom Intro vom kommen Intro. Könnte.
Ja, natürlich, jetzt ist es soweit.
So, da. Jetzt habe ich Checkpoint 3 erreicht. Das war ein richtiges Biest. 230 Kilometer war der lang mit 3000 Höhenmeter. Und natürlich bin ich mal müde geworden unterwegs. Ich habe Koffeingels mitgehabt und so. Trotzdem hätte ich gerne einen Kaffee gehabt. Also 200 Kilometer kein Tankstück geben. Und dann hat es schlussendlich eine gegeben, kurz vor dem Checkpoint. Und ich mir bestellt zwei Kaffee, weil ich mir gedacht habe, das werden so Espresso sein. Aber in Deutschland sind die Kaffees halb Liter Becher mit, weiß nicht, Filterkaffee. Jetzt habe ich 1 Liter Kaffee Indus und jetzt gehe ich so richtig ab. Boah, jetzt bin ich munter und jetzt sind es noch 300, ganz wenig Höhenmeter, jetzt noch ein paar Rampen und dann wird es immer flacher. Also, ja, bin im letzten Drittel. Die schwierige Nacht überstanden, jetzt geht's dahin.
Ja, also für einen Connoisseur ist es natürlich, also habe ich mir sagen lassen, Filterkaffee eher nix. Es muss schon eine Siebträgermaschine sein, anscheinend, aber ich denke, Hauptsache warm und Hauptsache Koffein, denke ich mal, in so einer Situation.
Ja, ich habe mich nicht beklagt über die Kaffeequalität, weil ich meine, es war so riesige Thermoskanne und du hast einfach an der Kasse quasi den leeren Pappbecher gekriegt und hast ihn selbst befüllen können. Ich habe natürlich einmal richtig Zucker reingeschüttet, also richtig viel, und dann hat er einfach voll gemacht. Das Ding war einfach nur, es war einfach die Menge. Es ist dann doch 1 Liter, das ist einfach viel Flüssigkeit. Und er hat gewirkt, ja, es hat super passt. Und wenn ich gewusst hätte, dass das ein halb Liter Becher ist, hätte ich mir einen gekauft und nicht zwei. Ich habe gedacht, das in meinem Kopf war jetzt so ein italienischer Espresso, der gerade mal ein Schluck oder so ist.
Also Kaffee hat ja mehrere Wirkungen. Die eine ist die Wachwerde-Wirkung. Die andere, hast du die Wirkung auch gespürt oder hast das nicht gebraucht?
Du meinst die Haaren treibend?
Ja, und das andere. Du hast überhaupt nichts gesagt von Feuchttüchern. Hast du gar nicht dabei gehabt in deinem Setup?
Nein, ich habe keine Feuchttücher dabei gehabt. Ich habe gehofft, nicht aufs Klo zu müssen. Und ich war nicht groß am Klo. Und ich war sehr wenig pinkeln. Ich habe viel zu wenig getrunken in Wirklichkeit. Ich habe gewusst, es wird wenig zum Trinken sein. Ich habe spekuliert oder gedacht, ich kann unterwegs ein paar Mal Wasser nachfüllen und hab auch Trinkpulver noch mitgehabt zum Mischen. Aber das war halt einfach das Komische, dass es dort keine öffentlichen Stellen gegeben hat, wo man Wasser nachfüllen kann. Und das heißt, ich glaube, der Liter Kaffee, ich war einfach schon so dehydriert und habe so viel zu wenig getrunken, dass der einfach in meinem Körper, in meinem Gewebe aufgesogen wurde, wie in einem trockenen Schwamm. Ja, und das war echt witzig. Ich habe dann wieder einmal kurze Begleitung gehabt und ich hoffe, ich würde mir jetzt an dieser Stelle entschuldigen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe, ich war nicht unfreundlich. Aber es war dann irgendwann einmal so, gegen Ende des Rennens, jemand hat gefragt, hey, ist okay, wenn ich kurz mit dir mitfahre? Und ich habe gesagt, naja, die Regeln sagen wirklich nur ganz kurz, eigentlich nicht. Und dann ist er hinter mir gefahren und ich habe dann trotzdem zu ihm ganz kurz die Frage gestellt, hey, bin ich zu blöd oder gibt's da nirgends Brunnen? weil in Österreich haben wir in jedem Dorf, vor jeder Kirche eigentlich, auf jedem Dorfplatz gibt es irgendwie öffentliche Brunnen. In Graz zum Beispiel auf den Spazierwegen, auf den Radwegen, einfach so Service für die Bürger, dass man unterwegs Wasser nachfüllen kann oder so. Und er hat gesagt, nein, leider, das ist dort echt nicht üblich. Und das habe ich halt einfach nicht gewusst. Das ist, da haben wir, glaube ich, echt einen großen Luxus, dass das in Österreich so weit verbreitet ist. Und wenn man Wasser nachfüllen will, Friedhöfe gehen gut oder sonst halt einkaufen gehen. Und es ist dann im Laufe des Tages einmal so heiß gewesen, ich habe mir dann echt, ich habe müssen irgendwas über den Kopf drüber schütten. Es hat dann 30 Grad gehabt am zweiten Tag und ich habe nichts Besseres gefunden als so einen kleinen italienischen Eissalon, da habe ich mir zwei Cola gekauft, einfach nur, weil es kalt war zum Trinken. Und dann hat es nichts anderes gegeben als wie so kleine Flaschen Mineralwasser. Und dann habe ich mir jetzt so 0,4 Liter Mineral oder was das gewesen ist, so ins Genick und über den Kopf und über die Ohren gegossen. Das war herrlich.
Aber es war kein San Pellegrino um 7, 8 Euro, oder?
Nein, das nicht. Aber es war absurd. Es war echt absurd. Ich habe nicht mit der Situation, ich habe das nicht so erwartet, dass man dort keine Brunnen oder so findet.
Ja, in Frankreich kann man an den Tankstellen nichts zum Essen kaufen. Dafür gibt's wirklich in jedem Weiher, in jedem Dorf so eine richtig coole Wasserstelle mit eiskaltem Wasser, sogar mit Wasserbecken. So hat halt jedes Land seine Vor- und Nachteile zum Ultracycling.
Ja. Ja, und es war, glaube ich, gerade in einer Situation, da war ich schon ein bisschen genervt von keinem Wasser und von der Hitze und ich hoffe, ich war nicht unfreundlich zu demjenigen, der mich da kurz begleitet hat.
Du warst dann beim dritten Checkpoint. Hast du da wieder dir einen Zwischenstand geholt, einmal geschaut? Wo die Supported-Fahrer sind, wo du liegst.
Ich hab dann doch einmal auf den Tracker geschaut, muss ich sagen. Und zwar habe ich dann gesehen, dass ich bis Checkpoint 3, also ich habe nicht beim Checkpoint 3, weil da waren ja die Verfolger quasi noch nicht da, aber später dann einmal, ich glaube, das war ja, wo ich mir eine Cola gekauft habe, kurz geschaut und habe ich gesehen, dass ich zum Checkpoint 3 sogar einen Vorsprung oder wieder ein bisschen einen Vorsprung rausgeholt habe. Und da habe ich gedacht, hey, das ist echt, echt Wahnsinn. Ich bin fast gleich auf mit Lukas Kaufmann, obwohl er Betreuerteam hat und keine Stehzeiten. Der Sebastian ist nicht ganz weit vor mir, so 20, 30 Minuten oder so. Und jetzt sind es noch 200 Kilometer bis ins Ziel, da kann doch noch einiges passieren. Also natürlich bei mir, aber auch bei denen. Und dann habe ich einfach gewusst, hey, jetzt bis zum Ziel Gas geben und dann schauen, ob vielleicht nur irgendwas möglich ist, dass ich sogar in der Gesamtwertung ein Wörtchen mitreden kann. Das hat mich schon sehr motiviert, ja. Und Checkpoint 3 bis 4 war der einfachste, würde ich sagen. Der hat nur 130 Kilometer gehabt. Am Anfang noch gleich hügelig wie im Erzgebirge und gegen Ende hin immer flacher. Und der Checkpoint 4 bis zum Finish, der war 175 und Brettel eben. Da waren 0 Höhenmeter gefühlt drinnen. Ich glaube insgesamt 300 oder 400 Höhenmeter auf 5,5 Stunden Fahrzeit. Aber das war so zermürbend. Normal liebe ich die flachen Passagen, gerade mit Zeitfahrradl und allein der psychologische Effekt. Du fährst mit dem Scheibenlaufrad und du hörst einfach die Geschwindigkeit oder du fühlst dich einfach schneller. Du sagst immer, du lässt es wummern. In Anspielung auf den Sound. Ja, und trotzdem bin ich da am Ende dann einfach langsam gewesen. Der Flüssigkeitsmangel, das Gefühl, ich kann nicht mehr essen, es ist alles so ekelhaft, es ist alles so süß, ich bring nichts mehr obi, ich habe ein Kloß im Hals, irgendwie so eine Mischung aus kurz vor Sodbrennen und kurz vor Übergeben. Ich meine, ich kann wahnsinnig viel essen und ich kann mich immer zum Essen zwingen, aber es ist dann irgendwann der Appetit ist halt auf minus 100%.
Da freut man sich auf ein Glas eingelegte Gurken. Gurken. Oliven im Ziel.
Ja, beides.
Gurken auch, beides, ja.
Warum nicht beides? Alles. ja, was immer geht, ist Ensure. Also das ist nicht süß oder zumindest schon, aber jetzt nicht unangenehm zum Trinken. Und das geht immer. Das war beim Checkpoint auf X und es hat immer passt, aber halt Riegel und Gels ist dann am Ende hin ein bisschen schwierig geworden. Da bin ich dann halt zur Tankstelle gefahren und habe mir diese schwarze Zuckerlimonade geholt, ja.
Nicht nur für die war es zach, so ganz zum Schluss hin. Auch dein Tracker hat schlapp gemacht. Wie viele nervöse Anrufe hast du bekommen? Das ist immer so der Klassiker, wenn der Tracker mal kurz offline ist, dass dann bei den Dot-Watchern und Dot-Watcherinnen komplette Panik ausbricht.
Ja, ich habe das selbst gar nicht so mitgekriegt, aber die Sabine hat mir dann Bescheid gegeben und auch der Steven, der Rennleiter. Und es ist gesagt worden, dass die Rennleitung jemanden schickt vom Organisationsteam und dann werde ich einen neuen Tracker kriegen oder wir versuchen das Problem unterwegs zu lösen. Und es war dann eh kurz danach so, es war halt, ich glaube, schwierig, mich zu finden, weil man halt nicht mehr gesehen hat, wo ich bin. Also der Tracker ist einfach ausgefallen und es hat leider ein paar technische Probleme beim Tracking gegeben. Also es ist bei einigen anderen auch so passiert, dass einmal der Tracker von der Karte quasi verschwunden ist. Und es ist aber super gelöst worden. Ich meine, Fehler und Ausfälle können einfach passieren und es ist dann ein offizielles Fahrzeug zu mir gekommen und ich werde jetzt im Nachhinein auch sogar Nachrichten kriegen. Vom Max und vom Bernd, das waren die beiden, die im Auto gesessen sind und die haben sich nochmal erkundigt, ob das für mich eh gepasst hat, weil sie haben beide das Gefühl gehabt, sie haben keine Erfahrung in dem Gebiet gehabt, dass das für mich halt unglaublich stressig und unangenehm war. Aber es war echt professionell und super gelöst. Die beiden haben mir zuerst meinen Tracker abgenommen, haben versucht nochmal im Auto an den Strom zu stecken, mit USB aufzuladen. Dann hat es kurz ein paar Signale gegeben, aber der Tracker ist dann bald wieder ausgefallen und dann habe ich einen neuen gekriegt, wo dann aber die quasi mein Rennverlauf schon übertragen worden ist oder irgendwie im Backoffice quasi meine Historie vom ganzen Rennen irgendwie mitgespeichert wurde. Das heißt, ich habe dann einfach einen neuen Tracker gekriegt und habe weiterfahren können, das Ganze ohne, dass ich stoppen muss oder so. Und ja, eben, danke da auch an die beiden, die das gelöst haben und sie sogar nachher erkundigt haben, ob das eh für mich kein Problem war oder so.
gut, dann warst du wieder in Oschatz. Keine Startrampe ist natürlich ein Nachteil, aber keine Startrampe im Ziel ist ein Riesenvorteil, weil dann muss man nicht nach 900 Kilometer sich da wieder raufquälen.
Ja, ich habe dann echt auf die Uhr geschaut und gedacht, wow, es könnte sich ausgehen, dass sie unter 31 Stunden ins Ziel kommen. Ich habe irgendwann einmal gedacht, dass sie vielleicht 30 Stunden fahren kann. Aber da habe ich nicht gewusst, dass es schon viele Ortsdurchfahrten gibt. Wir haben zum Beispiel zweimal Abfahrten gehabt auf richtigen Pflastersteinen und Güterwegen. Die waren super sinnvoll, weil die Alternative gewesen auf vierspurige Bundesstraßen. Aber du kannst dir dann mit Zeitvorrat auf Pflastersteine bergab natürlich nicht so richtig Gas geben. Ortsdurchfahrten bedeuten Ampeln, dann einmal der Bahnübergang. Das heißt, es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Mehr als vielleicht wenn man beim Ram durch Kansas fährt, 900 Kilometer, weil da gibt's nicht einmal eine Kreuzung so ungefähr, weil es nur geradeaus geht. Genau, und jetzt habe ich natürlich nicht gewusst, ob 30 Stunden realistisch sind. Aber wie ich dann gesehen habe, ich kann es zumindest unter 31 Stunden schaffen und es wäre auch ein neuer Streckenrekord. Ich habe gedacht, hey, jetzt muss jetzt am Schluss alles geben und ich habe wirklich die letzte Stunde nochmal richtig, richtig andruckt und habe dann schon den letzten Berg vor mir gesehen. Das ist nochmal so ein markanter Anstieg und wenn du oben bist, hast du den Ausblick auf die beiden Kirchtürme in Oschatz und dann habe ich gewusst, ich habe jetzt noch ungefähr 12 Kilometer und 24 Minuten Zeit oder so ähnlich und da sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Und dann bin ich nach 30 Stunden 55 auf der falschen Seite auf den Hauptplatz in Oschatz gefahren. Dann habe ich nochmal 200 Meter vom Ziel kurz umgedreht, bin den Häuserblock von der anderen Richtung angefahren und dann von der richtigen Seite ins Ziel, ohne Sturz über eine Finisher-Rampe, sondern durch den Zielbogen. Und es war schon ein sehr, sehr schöner Moment und eine sehr gute Stimmung dann im Ziel. Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswascht. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Du hast ja nicht Giro geschaut, deswegen hast du sicher auch nicht gesehen das Zeitfahren von Filippo Ganna zwischen Massa und Viareggio, wo wir beide beim TCR durchgefahren sind, der da einfach 42 Kilometer mit einem 55er Schnitt gefahren ist.
Ich hab's gelesen.
So hast du wahrscheinlich nicht andruckt, oder?
Gefühlt ganz gleich. Gefühlt so mir, glaube ich, ganz gleich wie Filippo Ganna. Ah, das war die Strecke, wo wir beim Transcontinental durch sind.
Ja, durch Massa, die lange gerade runter zur nächsten Ortschaft,
Richtung Pisa
und wieder. Ja.
Aber das ist, glaube ich, eine schnelle Straße und da bin ich mir beim Transcontinental extrem schnell vorgekommen. Gefühlt. Da ist 55 km/h schon möglich dort.
Aber ja, vielleicht nicht ganz die Zahlen vom Ganna aufs Pedal gebracht, aber du hast direkt relativ bald einmal danach ein Foto von deinem Power, von deiner Head Unit gepostet mit deinen ganzen Daten über die 900 Kilometer. Du hast einen durchgehenden Track, eine durchgehende Aufzeichnung. Und mein erster Kommentar war natürlich, bist du sicher, dass das stimmt? Hast du vor dem Start dein Powermeter wohl kalibriert? Weil es waren schon beeindruckende Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin auch echt zufrieden. Also es waren 230 Watt. Ich hab's jetzt eh nochmal vor mir. 230 Watt, glaube ich, Normalized Power und die Durchschnittsleistung fast gleich, also weil ich jetzt ja gleichmäßig gefahren bin. Es waren ein bisschen über 1200 Training Stress Score Punkte laut Training Peaks. Und das zeigt schon, dass ich richtig, richtig fühle, dass ich mich sehr bemüht habe, sagen wir so. Also 1000 Trainingscore über 24 Stunden ist, geht immer gut. 1100 wird schon richtig schwer und nach 24 Stunden geht die Leistung halt meistens deutlich runter. Und über 1200 Punkte nach 30 Stunden ist schon das Tag, dass ich es geschafft habe, lange Zeit meine Leistung hochzuhalten. Das heißt, ich habe genügend gegessen, genügend Kohlenhydrate aufgenommen und ja, habe auch wenig mentale Einbrüche gehabt. Und der Traum war dann sowieso, ich bin sogar vor dem Lukas im Ziel gewesen, also schneller wie der Lukas. Und nur der Sebastian war dann schlussendlich 13 Minuten schneller. Und wir sind in unterschiedlichen Wertungen, in unterschiedlichen Kategorien. Ich bin nicht bei der Europameisterschaft quasi am Podium, aber ich habe bei den Ansaborde den ersten Platz gemacht und habe nur einen einzigen, nämlich den Sebastian, vor mir gehabt bei Mitbetreuern. Das hat mich schon wirklich, wirklich gefreut, ja. Und da ist halt mit meinen Batteriemanagement-Problemen, mit dem schwachen Licht in der Nacht, Flaschen heute anschrauben, bei den Checkpoints kurz stehen bleiben, das macht was, macht einen Unterschied.
Ja, was sagen die Skifahrerinnen bei den Zielinterviews immer? Ja, dieses eine Hundertstel, das kann man überall suchen, aber es gibt wahrscheinlich für die 13 Minuten auf 31 Stunden noch viel mehr, oder?
Ja, und ich glaube, man kann das Rennen in 30 Stunden fahren. Das geht. Der Sebastian hat auch gesagt, er wüsste, wo er noch Potenzial hat. Aber andererseits, wir wissen alle, lange Rennen, Ultracycling geht nie nach Plan. Es ist eine völlige Utopie und es wird niemals perfekt laufen. Aber ich glaube, wenn es nicht perfekt läuft, aber einfach, wenn man vielleicht schon die Eigenheiten des Rennens kennt und die Strecken schon einmal komplett abgefahren ist, dass man beim zweiten Mal schon noch ein bisschen schneller sein könnte. Und ich bin ja gefragt worden, ob ich nächstes Jahr wieder mitmache. Ich weiß es noch nicht. Ich kann nur sagen, es ist echt wirklich, wirklich eine schöne Veranstaltung, sehr professionell organisiert, trotzdem sehr familiär. Alle Menschen tut sehr nett in der Gegend, wirklich eine schöne Region und mir der Streckenverlauf gut gefallen, der Straßenbelag hat mir gut gefallen. Du musst nicht Angst haben, Defekte zu haben, ich habe keinen platten Reifen gehabt. Du musst nicht den Rad tragen, du hast keine Schotterparcours drinnen, du kannst echtes Rennradlrennen fahren. Und ja, ich glaube, wir können es auch in unserer Liste aufnehmen für Einsteiger-Events. Wir haben Race und Austria Challenge und Run mit ca. 65 und 600 Kilometer. Und wenn man sagt, ähnlicher Modus, aber einfach um die Hälfte länger, dann ist Sachsen wirklich eine große Empfehlung.
Ja. Obwohl, ja, wahrscheinlich die Hälfte länger, aber wahrscheinlich nur ein Drittel länger unterwegs, weil doch dann die Strecke ein bisschen einfacher ist.
Es ist in Relation, Niederösterreich hat 600 Kilometer und 6000 Höhenmeter, Sachsen hat 900 und 9000, also die Relation ist dieselbe. In Niederösterreich hast Wiener Neustadt und Wieselburg, wo du 10-mal an der roten Ampel stehst. In Sachsen hast du vielleicht ein bisschen mehr rote Ampeln, aber mehr verteilt. Aber ich glaube, man kann es schon vergleichen. Von Relation. Es ist ein bisschen auch wie Mühlviertel, die vielen Anstiege und Abfahrten, ja. Also fordernd, aber du hast nicht super lange, super steile, super hohe Anstiege.
Sehr gut. Jetzt direkt danach, wie geht's dir? Also du hast letzte Woche erzählt, du bist mit dem verdreckten, verklebten Rad mit, wer weiß, wie viel Prozent noch in deinem Akku drin waren, 2 Stunden Trainingsrunde gefahren. Wie geht's dir jetzt so direkt danach?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht dafür, aber mir geht's jetzt schon wieder sehr gut. Also ich kann jetzt nicht behaupten, ich bin mit Kraftreserven ins Ziel gekommen. Ich habe schon alles am Asphalt dort liegen lassen. Aber ich bin anscheinend heuer wirklich gut in Schuss und das ist ja das Angenehme, wenn man 30 Stunden unterwegs ist, du bist danach nicht ewig lang ruiniert. Wenn du halt mehrere Tage unterwegs bist, du wird im Körper schon mehr angerichtet und du brauchst deutlich länger zum Regenerieren. alles, was so ein Tag, eine Nacht ist oder so in der Größenordnung, da kann man sich in einem überschaubaren Zeitraum wieder erholen. Und wahrscheinlich wird es so sein, ich erzähle jetzt, wie gut ich drauf bin, und ein, zwei Wochen nachher kommt dann ein richtiger Durchhänger, so wie meistens. Das ist, kennst du das auch? Du kommst
ja
nach zwei Tagen, denkst du so, eigentlich, ich bin schon wieder fit, eigentlich, ich bin schon wieder motiviert. Das, aber ich glaube, du bist noch immer auf dieser Euphoriewelle, die erst nach einer Woche zu Ende geht oder so.
Ja.
Und dann kommt erst der schwere Fuß und das schwere Bein.
Ja. Aber wie geht's jetzt dann weiter? Wie viel leichtere Trainingseinheiten kriegst du jetzt noch, bis wieder voll einsteigst?
Ja, das werden wir ein bisschen flexibel machen mit Max. Es kommen jetzt auf jeden Fall noch ordentliche Trainingswochen dann auf mich zu. Und bis zum Transcontinental Race ist es dann immer so lange. Mitte Juli ist quasi schon, geht's Richtung Start und die Zeit vergeht dann recht schnell. Das heißt, ein großer Trainingsblock vorbereiten fürs Transcontinental, Routen planen, und so ist jetzt der Plan. Und ich glaube, bisher habe ich meine Hausaufgaben heuer echt gut gemacht. Ja, von dem her schaue ich mit sehr großer Zuversicht Richtung Trondheim.
Bevor wir Richtung Trondheim. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch ein paar Sachen. Also es ist natürlich total ungerecht. Du postest 3 Aktivitäten im Jahr auf Strava und kriegst mehr Kudos und mehr Kommentare als ich für richtig harten Grind mit fast täglichen Aktivitäten zusammen über das ganze Jahr. Aber anderes Thema. Aber du hast auch über Strava ein paar Fragen gekriegt und eine, die hat mich auch so ein bisschen gejuckt. Du hast auf Strava 9.996 Höhenmeter. Wenn es eine Zielrampe gegeben hätte, dann hättest du noch zweimal auf und abfahren können, oder?
Ja, ich hätte jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar, ich habe das Radl im Ziel aufgehoben in der Jubelpose. Wenn ich wahrscheinlich das Rad noch 4, 5 Mal auf den Boden gestellt hätte und wieder nach oben gekommen, hätte ich vielleicht auch noch 4 Höhenmeter geschafft, nachdem der Garmin ja am Radl montiert ist.
Ja, oder dir hätte die Bandscheiben rausgehauen, also.
Vielleicht. aber ja, ich muss ehrlich gestehen, ich schaue im Rennen nicht auf die Höhenmeter und auch nicht wirklich auf die Kilometer. Ich habe die Watt und die Uhrzeit und die Karte. Viel mehr habe ich nicht. Und ich habe dann einfach im Ziel gesehen, aha, 9.996. Ich habe es unterwegs nicht angeschaut. Ich schaue noch hin und wieder das Profil an, um zu sehen, ob große Anstiege kommen oder lange, flache Passagen. Aber auch am Ende des Jahres, wenn die Leute sagen, boah, ich habe jetzt die 10.000 geknackt oder ich fahr zwischen Weihnachten und Silvester noch ganz, ganz viel damit, die 15.000 zusammenbringe oder was auch immer. Ich merke dann immer erst, okay, das Jahr geht zu Ende, jetzt kommen die ganzen Postings mit Jahreskilometer und Jahresrückblicke. Dann schaue ich da auch zufällig hin, weil ich irgendwie so einen Gruppenzwang spüre und dann komme ich drauf, ich habe 34.996 Kilometer. Und mir ist es komplett wurscht, ob ich noch 4 Kilometer fahre oder nicht. Mir ist es echt egal.
Ja, man muss auch sagen, das sind Strava-Höhenmeter, die sind ja irgendwas. Also Höhenmeter-Angaben sind sowieso immer irgendwas. Also die letzten paar Folgen sind wir tief eingetaucht ins GPS-Thema. Vielleicht können uns da ein paar Hörer, Hörerinnen in den Kommentaren auch einmal aufklären, warum diese Höhenmeterangaben so dermaßen auseinandergehen bei den verschiedenen Plattformen und warum die gefühlt nie stimmen.
Das ist wirklich eine interessante Frage, ja. Weil wir haben ja die geplante Strecke vom Steven bekommen auf Komoot und da ist es 8.500 geplant. So steht es auf der Webseite und tatsächlich Du kannst dir auf Strava dann auch nochmal die Höhenmeter nachberechnen irgendwie, gell? Mhm. Ganz interessant, alle greifen irgendwie auf die OpenStreetMap irgendwie, glaube ich, zurück und trotzdem kommen unterschiedliche Höhenmeter, das ist ein Phänomen. Und
das, obwohl es nicht geregnet hat, weil wenn es regnet, dann zeigt der Höhenmeter auf meinem Garmin sowieso irgendwas an. Also dann stimmt sowieso nichts mehr.
Ja, ganz interessant. Vielleicht habt ihr Bock, was in die Kommentare zu schreiben oder auf Campfire. Wir haben jetzt ja unseren Campfire-Account, den wir einigermaßen gut pflegen. Ich habe letztens auch die Frage beantwortet, ob 10 € oder 5 € einen Unterschied macht. Ich habe meinen 10-Euro-Schein fotografiert, habe ihn dort gepostet. Der Robert Müller hat unseren 5-Euro-Schein fotografiert und ich kann sagen, beide sind Fetzen hin. Es macht keinen Unterschied. Ich glaube, es geht nur um den Verlust, wie viel Geld man verliert. Deswegen besser 5 €. Ja, und ich möchte jetzt einfach am Schluss nochmal Danke sagen. Flo, dass du mich da jetzt 2 Episoden lang reden hast lassen. Und danke an den Steven, der da wirklich im Osten Deutschlands Aufbauarbeit leistet und zwar echt feine Events auf die Beine gestellt hat und wirklich eine großartige Veranstaltung, wenn ihr mal Bock habt, auf ein Event in der Größenordnung. Ich kann es echt empfehlen. Flo, ich weiß nicht, ob du jetzt mehr wieder auf Gravel bist, aber ich kann es auch dir ans Herz legen.
Ja.
Musst aber nicht mehr heute überlegen.
Nein. Heute überlege ich gar nichts mehr. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem total spannenden Thema, das mich genauso überraschen wird wie die Einspieler von heute, die ich noch nicht gekannt habe, tatsächlich.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.